Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Kramer. Herzlich willkommen zum Triathlete Podcast. Und ich habe heute den aktuellen Ironman Schweiz Champion Jan van Berkel am Start. Hallo Jan.
Hallo Christian, wie geht's?
Ja, danke. Sehr, sehr gut. Grüße in die Schweiz oder wie sagt man? Sagt ihr Grüezi noch?
Ja, das Grüezi, das ist ganz bekannt ja bei euch. Und da lächelt ihr immer ein bisschen, oder? Aber das ist okay.
Ja, die Schweiz
ist. Und ich entschuldige mich auch jetzt schon bei den deutschen Zuhörern für meinen Akzent. Ich versuche ihn so gut wie es geht zu verstecken.
Ja, brauchst du nicht. Ich glaube, das kann man. Gibt auch deutsche Dialekte, die noch viel, viel schwieriger zu verstehen sind als die Schweizer. Von daher passt das, glaube ich. Ja, ich hatte dich angeschrieben, weil ich so ein bisschen mit dir vielleicht weniger über das Thema deine sportlichen Erfolge und so weiter, weil viele wissen, dass du aktuell der beste Schweizer Ironman-Triathlet bist, würde ich mal einfach mal so sagen. Naja, zumindest bist du der die letzten Siege auf der Langdistanz gemacht hat. Sondern eher so ein bisschen, weil dein zweites großes Steckenpferd ist die Juristerei und als Sportler und Anwalt, du bist Anwalt, auch studierter Anwalt, oder?
In der Schweiz ist es ein bisschen anders. Also ihr habt das erste und das zweite Staatsexamen und dann kann man Leute vor dem Gericht vertreten. Bei uns ist es so, man hat das Jus-Studium und dann das Anwaltspatent danach. Und ich habe das Studium beendet, aber dann das Anwaltspatent nicht mehr gemacht. Das ist dann nicht mehr möglich gewesen neben dem Spitzensport. Also ich bin Jurist, nicht Rechtsanwalt. Also ich darf keine Leute vor Gericht vertreten. Okay. Aber vor einem Sportgericht, also vor einem Schiedsgericht zum Beispiel schon.
Ah, okay. Da gibt es nochmal einen Unterschied, ja.
Das wäre dann die Wahl der Partei, oder? Also, ja.
Okay.
Aber prinzipiell gibt es, also wenn man dann richtig gut sein will in der Juristerei, dann muss man Anwalt sein und das bin ich noch nicht. Von dem her, ich würde sagen, aktuell bin ich besserer Triathlet als.
Okay. Es bleibt ja immer noch ein bisschen Luft nach oben, von daher ist das ja dann ein Ziel für später wahrscheinlich. Genau. Ja. Soll so ein bisschen um das Thema, was heißt so ein bisschen um das Thema, ist vielleicht, ich will das nicht zu sehr unterbuttern, um das Thema Doping gehen, was ja oft sehr, sehr emotional von vielen geführt wird. Und ich glaube, oder ich würde zumindest bei mir davon ausgehen, da würden zwei Herzen in meiner Brust schlagen als Sportler. Und wenn ich da juristisch ähnlich bewandert wäre wie du, ist es vielleicht manchmal schwierig, das Ganze zu differenzieren. Wie siehst du das? Versuchst du das nüchtern voneinander zu trennen oder ist das schon immer so schwierig?
Ja, es ist spannend, oder du sagst es genau richtig. Es gibt die beiden Aspekte, oder es gibt der Sportler, der emotional ist, und der bin ich auch. Aber eben, ich habe auch einen gewissen Hintergrund in der Rechtslage. Und ich habe vor einem halben Jahr einen CAS in internationalem Sportrecht abgeschlossen. Und da habe ich immer gesagt, mein Ziel ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen den Athleten und den Juristen. Weil wenn ich als Sportler einen Brief kriege von Anti-Doping Schweiz, wo dann da steht, in der jetzigen Lage sind deine Analysen bisher durchgeführt negativ gewesen, was nicht heißt und so, dann kriegt man ja schon mal so ein bisschen Schweißperlen. Was ist denn da los? Dabei könnte man einem Sportler einfach sagen, du bist negativ.
Ja.
Und das ist halt einfach der Unterschied zwischen der Juristerei und dem Sport, dass eben die Vereinfachung, die das Sportlerherz jeweils möchte, juristisch halt dann eben inkorrekt wird. Oder? Ja. Also ich lasse durch die Vereinfachung eben Details in der Sprache aus, die dann eben auch einen feinen Unterschied machen. Und somit muss ich dir auch deine Frage ganz klar sagen, ich sehe genau die beiden Aspekte und das ist auch das, was ich immer wieder in der öffentlichen Diskussion auch sehe, wenn ich mit Sportlern rede, oder so, die haben das derart schwarz-weiß und dazu so ein Spruch, ist eigentlich in der Juristerei sagt man, zwei Juristen, drei Meinungen. Und das ist so halt einfach das mal so als Grundlage, oder so was, das Schwarz-Weiß, das ist eben, von wo das man schaut, ist das je nachdem dann halt eben gerade noch schwarz oder gerade noch weiß, oder? Und,
ja.
Und dann auch so Graubereiche, und wenn man jetzt dann zum Beispiel so TUEs einordnen könnte, die Therapeutic Use Exemptions, also so für Asthma-Sprays zum Beispiel, das ist ja dann für viele Leute so ein Graubereich. Aber das ist dann für mich als Jurist dann sehr eigentlich schwarz oder weiß, oder? Also da bin ich auch dann sehr, sagen wir es mal, strikt. Ja.
Ja. Ich hatte so ein bisschen, also ich twittere relativ wenig, aber als dieser Fall um den André Starikovic im November war das, glaube ich, öffentlich wurde und das so ein bisschen hochgekocht ist, habe ich mich dann auch so ein bisschen hinreißen lassen, weil ja auch der Brad Culp vom amerikanischen Triathlon Magazine auch immer sehr, sehr forsch ist, wenn es Dopingvergehen, sei es jetzt, Österreich ist da immer schnell genannt und wir Deutschen sitzen auch schnell gerne auf einem hohen Ross und zeigen mit dem Finger auf andere, aber manchmal ist es ja bei dem einen oder anderen ja leichter, auf den zu zeigen. Mich da geäußert, dass ich es krass fand, wie schnell Leute verurteilt werden, ganz, ganz schnell. Und wenn aber dann, wie in dem Fall, der André Starikovic schon gegen Regeln verstoßen hat, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du kannst mich da gerne korrigieren, ist so dieses Whitewashing so ein bisschen wird versucht oder zumindest wird dann anders argumentiert oder dieser mediale Hype bleibt dann aus. Und das habe ich so ein bisschen da vermisst, weil der Michi Weiß, auch wenn er gesperrt war, wird immer ganz schnell an irgendwelche, irgendwo angenagelt und ist halt für viele Zielscheibe. Ist halt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und bei dem André Starikovic hatte ich so das Gefühl, dass man so ein bisschen wie die Katze um den heißen Brei herumschleicht.
Ja, also da muss man auch mal klar sagen, du hast jetzt den Brad Culp vom Triathlon Magazine genannt und der ist dein Manager, oder? Und somit ist es unter anderem, ist sein Einkommen davon abhängig, wie der Ruf seines Athleten ist. Und da kann man jetzt, das ist jetzt ganz vielschichtig, soll ein Manager von einzelnen Athleten auch noch Journalist sein? Wenn man da ganz klar argumentieren würde, nein, aber ich denke mal, unsere Branche ist da zu klein, um da dann noch so derart krass zu trennen. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Neutralität von Brad erwartet, aber er wurde ja dann auch von einigen amerikanischen Kommentatoren, unter anderem auch von Journalismuskolleginnen, ziemlich klar zurechtgewiesen, dass das, was der da sagt, nicht stimmt. Und ich glaube, also wichtig jetzt mal für deine Zuhörer, falls die nicht den ganzen Fall kennen, glaube ich, müsste man das halt schnell rekapitulieren. Du hast auch gerade gesagt, du bist nicht ganz sicher, ob das ein Regelverstoß war, oder? Also das war so, der letzten Endes hatte Andrew einen Test, in dem ihm ein sehr starkes Kortikoid nachgewiesen wurde, das er eingenommen hat, wegen einem extremsten starken Husten. Für dieses Medikament gibt es eine Therapeutic Use Exemption. Also das Medikament darf man einnehmen, wenn ein Arzt dir sagt, du brauchst es. Bei diesem Medikament war das aber so, dass das muss confirmed werden. Gewisse Therapeutic Use Exemptions, die kann dein Arzt ausstellen. Ja. Und das sind dann auch Medikamente, das muss ich auch sagen, das TUI, das ganze System, das müssen wir dann auch noch besprechen, aber das sind dann Medikamente, die nachgewiesenermaßen nichts bringen für die Leistung. Ja. Die machen dich gesund. Und ich muss auch sagen, wir haben uns entschieden, dass gewisse Medikamente erlaubt sein sollen für Athleten, um gesund zu werden und trotzdem immer noch zu leisten. Die werden genau getestet, ob das was bringt. Ja. Und die Asthma-Sprays sind da so ja eines der Beispiele, dass die viele dann weggefallen sind von den TUIs, die bestätigt werden müssen von der Anti-Doping-Behörde, weil man nachgewiesen hat über längere Zeit, dass die keine leistungsrelevante Faktoren sind, also kein Dopingmittel als solches. Ja. Oder? Und der Starkowitz, hat das genommen oder wollte das nehmen und hat von USA da eine Antwort gekriegt, die hieß: Nimm's bitte nicht, weil du hast das TUI noch nicht.
Ja.
Sie haben es nicht bestätigt. Und die haben das dann 10 Tage später abgelehnt, das TUI.
Ja.
Und Starkowitz hat es während den 10 Tagen irgendwann begonnen zu nehmen, weil er fand, ich brauche das zwingend und weil er fand, das TUI wird ja dann sowieso confirmed. Und er fand auch, das TUI sollte schneller confirmed werden. Jetzt ist er dann gestartet
Beim
an einem
Ironman
Rennen,
Florida.
Ironman
Ja.
Florida, und hatte noch das Zeugs im System. Und das
Ja.
Zeugs, das ist im Training und im Rennen verboten. Also in dem Moment, in dem Starkowitz es genommen hat, aktiv ohne TUI,
Hat er schon verstoßen?
hat er sich bewusst entschieden, einen Anti-Doping-Regelverstoß zu begehen.
Ja.
Und höchst bewusst. Und er hat es ja auch gemacht, nachdem er zurechtgewiesen wurde von der USADA, bitte nimm's nicht.
Ja.
Und das hatte dann zur Folge, dass ja dann Ironman die Sperre auf 4 Jahre verlangt hatte damals, weil das ja ein absolut bewusster Entscheid ist, zu dopen.
Ja.
Und 4 Jahre ist prinzipiell die maximale Erstsperre, wenn ein höchst starker, wie sagt man, Vorsatz vorliegt für ein
Ja.
Dopingvergehen. Und der hat ja, das muss man sagen, das hat er ja auch gesagt. Ich habe es
Ja.
gebraucht und es hatte nichts anderes und ich habe Blut gehustet und so. So, ja, das stimmt. Aber du hast dann damit deiner Dopingregel verstoßen, oder?
Ja, und er ist
Und
dann noch gestartet, die nächsten
das
Tage.
Starten macht eigentlich juristisch dann keinen Unterschied, weil das Medikament wäre im Training oder im Wettkampf verboten.
Okay, also das war
Es
einfach nur
macht
noch.
höchstens dann beim Strafmaß den Unterschied, dass er dann wirklich noch mehr gedacht hat, er sei im Recht.
Okay.
Und dann die ganze Verteidigungsschiene seines Managers und von ihm, von der fast schon verschwörungstheoretischen Abmaßung von Iron Man, die ihn hassen und ihm eine 4 Jahressperre aufdrücken wollten. Und Brad Kalb, der sagte, ist fast gestorben und alles. Tut mir leid, ich habe den ganzen Fall durchgelesen, das ist völliger Quatsch. Der hat einfach bewusst gegen die Regel verstoßen und hatte gehofft, dass das TUI confirmed wird. Und eben genau damit die TUIs ihre Glaubwürdigkeit behalten, ist auch der Mechanismus da, dass sie zum Teil confirmed werden müssen von einer Anti-Doping-Behörde. Also, dass nicht einfach jeder Arzt dir sagen kann, nimm alles, was du willst, was auf
Ja.
der TUI-Liste ist, das darfst du reinlassen. Nein, die Anti-Doping-Behörde hat explizit einen Mechanismus, um das eben zu kontrollieren. Und dass der TUI-Mechanismus fucked up ist, Entschuldigung, wie das Brad Kalb damals sagte, das ist eigentlich der absolute Beweis dafür, dass der TUI-Mechanismus eben funktioniert.
Ja. Ja,
Oder?
auf jeden Fall. Auf jeden
Weil,
Fall, ja.
ja, aus meiner Sicht war, und dann kann man sagen, dann ging das ja vor den Sportgerichtshof und dort wurde die Sperre auf 1 Jahr reduziert.
Ja.
Und ich finde, als erstes Mal Sportgerichtshof in Lausanne, der hat seine Makel, vor allem aus amerikanischer Sicht, sei der zu stark verbandsabhängig und alles. Aber weil er verbandsfinanziert ist oder IOC finanziert ist und auch großenteils FIFA finanziert, können Athleten relativ günstig dorthin kommen.
Ja.
Also er ist nicht perfekt, der Sportgerichtshof, aber aktuell gibt es keine bessere
Kein besser, ja
Alternative.
klar.
Und dass dann der Starkowitz noch sagt, dass der Schiedsrichter und alles noch parteiisch war und alles. Also es tut mir leid, wenn er das wäre, dann habe ich Andrew direkt gesagt, hey, wenn er das ist, wenn das so eine Schweinerei ist, wie du sagst, dann kriegst du Recht vor dem Schweizer Sportgericht.
Ja.
Entschuldigung, vor dem Schweizer Bundesgericht. Ist natürlich schon so, dass, wenn ich es im richtigen Kopf habe, sind 2% der Fälle vor dem Bundesgericht erfolgreich. Also einfach nur ein bisschen Blabla und Hokuspokus und Verschwörung bringt denn da nichts. Und dann hat der Andrew mir gesagt, das ist zu teuer und ich habe keine Zeit mehr für das und alles. Und habe ich ihm gesagt, sorry, dann bist du aber einfach falsch informiert.
Ja.
Wenn du gewinnst, wenn du, wie du anstatt einen großen auf Verschwörung zu machen auf seinem Blog, könntest du auch, wenn du einen wirklich wasserdichten Fall hast, dann bringst du den vor das Bundesgericht und dann gewinnst du, habe ich ihm so
Ja.
gesagt. Und ich habe ihm auch, übrigens ist das keine persönliche Angelegenheit, ich habe ihm auch angeboten, hey, und wenn du Unterstützung brauchst, dann vermittle ich dir sehr gerne einen guten Sportjuristen in der Schweiz.
Ja.
Wenn du also das ist überhaupt nicht, dass ich da irgendwie voreingenommen bin. Für mich sind die Fakten, die ich gesehen habe, sprechen eine andere Lage. Aber wenn er Fakten hat, die ihn entlasten würden, dann habe ich ihm angeboten zu helfen, um Recht zu kriegen. Und dann bin
Ja.
ich auch der Erste, der sagt, hey, du hast Recht und du hast keine Sperre verdient. Aber eben, ich habe es ja dann so zusammengefasst, eigentlich, dass ich finde, dass der Schiedsrichter vor dem Sportgerichtshof die Argumente eigentlich sehr gut balanciert hat. Die 4 Jahre waren dann schon ein bisschen knackig. Ich finde es richtig, dass Iron Man für die 4 Jahre ging, oder?
Ja,
Aber dass
klar,
es dann
müssen sie.
korrigiert wurde auf das Jahr vom Schiedsrichter, finde ich eigentlich ganz okay. Und also juristisch aus meiner Sicht ist das so okay, dass er jetzt dann vor 3 Tagen den Instagram-Account von Challenge Miami übernehmen darf. Das ist dann eine andere Diskussion, oder? Und das ist dann eigentlich dort, wo ich jetzt mittlerweile viel mehr ansetze, oder in der Anti-Doping-Geschichte, ist das eine sind die Regeln, die stehen.
Ja.
Die sind aus meiner Sicht nicht perfekt, aber eben, was ist die Alternative? Oder?
Ja, ohne Frage. Also das mit
Ja.
den Regeln ist ja eh immer so, das, wie du sagst,
Ja.
mit den TUE, das ist ja schon insgesamt ein ziemlicher Kaugummi-Paragraph manchmal, wie du schon sagst, manche müssen nochmal extra bestätigt werden, andere nicht. Das ist schon echt schwierig. Ich glaube, beim Andrew zumindest hatte ich immer den Eindruck, das waren immer die Ersten, die auf alle draufgeschlagen haben und auch richtig Terz gemacht haben. Und jetzt auf einmal kommen halt dann, wie du schon sagst, so halbe Verschwörungstheorien, wo man sich halt fragt, auf der einen Seite Wasser predigen und dann aber Wein trinken, wie man im Deutschen so schön
Ja.
sagt. Das hat dann, glaube ich, nochmal einen Zusatz so ein bisschen, also bei mir zumindest, schon ganz schön für Verstimmung gesorgt.
Ja, ich habe ihm das in privat auch geschrieben. Ich habe ihm einfach gesagt, ey Junge, schau mal, du der vor jedem Rennen noch schnell deine Konkurrenten an die Drafting-Regeln erinnert hast, dann würde ich dich jetzt gerne an die Anti-Doping-Regeln erinnern. Und die hast du einfach gegen die hast du verstoßen. Punkt, Ende aus.
Ja.
Oder? Und das muss er so akzeptieren. Ja, und eben, das ist irgendwie auch, ja, mir fehlen da ein bisschen die Worte, oder? Also zusammengefasst muss ich einfach sagen, der ist positiv auf Dummheit. Also, weil es gab ja dann im Nachhinein, hat man auch gemerkt, ein Medikament, das ohne Confirmation hätte er nehmen können, oder?
Okay.
Also, aber gegen das hat er sich auch noch aktiv entschieden. Also
Okay.
da waren mehrere aktive Entscheide drin, die einfach unentschuldbar sind und die einfach die eine Jahr Sperre einfach völlig verdient ist.
Okay, also das ja klingt jetzt für mich als absoluten Laien fast so, wenn man sich so aktiv dann auch noch gegen anderes Medikament entscheidet, kann er ja im Grunde froh sein, dass es nur mit einem Ja entschieden gegen ihn entschieden wurde.
Ich finde, das Jahr ist balanciert, weil letzten Endes, oder wie groß da war der sportliche Vorteil, war wirklich der Willen zu dopen da? Nein, war der Wille da, die Anti-Doping-Regeln zu verstoßen? Ja,
Ja.
oder? Und von dem her, ja, der Fall ist für mich einfach, ja, ein Zeichen dafür, dass Athleten einfach wirklich auch ihr Hirn angeschaltet haben müssen. Du sagst Kaugummi-Paragraph, eigentlich ist es mega einfach, oder? Wenn alles, was du nimmst, das musst du prüfen und wenn du wirklich mal was hast, dann musst du das halt einfach dreimal und viermal prüfen,
Ja,
oder?
also ich meine, es ist ja einfach heutzutage, es gibt ja,
Ja.
also in Deutschland hast du die App von der NADA
Ja,
jetzt in
haben
unserem
wir
Fall, du
auch,
kannst das
genau.
Medikament eintragen und das sagt dir ganz klar, oral ist es erlaubt, keine Ahnung, nasal ist es verboten, im Wettkampf ist es verboten, im Training ist es erlaubt. Also gibt es ja
Genau.
verschiedenste Sachen, das ist schon, was ich halt meinte mit den TUI, also das wusste ich jetzt nicht, dass du für manche halt noch eine Zusatzbestätigung brauchst, aber wenn, das ist ja dann schon, wie du auch gesagt hast, einfach nochmal zur doppelten Sicherheit, weil ich weiß auch von früher sind teilweise ganze Nationalmannschaften mit Asthmatikern zu Olympischen Spielen gereist. Das kann es dann halt auch irgendwo nicht sein, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, yeah. Gut, eben da bin ich auch völlig offen. Ich benutze auch einen Asthma-Spray und der ist medizinisch confirmed und der wurde, bei mir war das irgendwie, was war das, 2008, irgendwie so über die Leistung hat es begonnen, so auch mit den Abgasen und alles. Und damals war auch noch die Regel so, dass das wirklich bestätigt werden musste von Anti-Doping Schweiz. Und jetzt hat man auch einfach mit Studien gesehen, dass das keine Leistungssteigerung in sich hat, oder? Und da hat man früher einfach gesagt, hey, Asthma-Spray öffnet die Bronchien, sollen alle nehmen, oder? Ja. Auch wenn es nichts gebracht hat. Und von dem her eben, Sebi Kindli hat ja sich mal so sehr, sehr stark geäußert im TUI, sagt, das TUI ist ja eigentlich so. Warum es gibt, ist das für das Level Playing Field, oder dass ein Athlet, also eben der Asthmatiker auch Sport machen kann, oder? Und wenn man das weiterspinnt, dann ist das eigentlich ja dann entgegen des Sinns des Spitzensports, oder? Also ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke von Sebi, weil Spitzensport ist der Vergleich von zwei Genmassen, Genotypen, oder? Ja, klar. Der eine Genotyp halt Asthma hat, ja, dann hat er das, dann ist er halt schlechter. Oder? Aber ja. Wir haben uns bewusst entschieden, mit dem Anti-Doping-Konzept, dass gewisse Krankheiten behandelt werden dürfen und weiter Wettkämpfe bestritten werden dürfen. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann ist der Teamleader von dem Team Novosodirsk da, das voll von Diabetikern ist, ein Pro-Kontur, habe ihm gesagt, was ist denn deine Meinung, Sebi, sollen wir alle aufhören mit Radfahren? Oder? Weil die haben alle ein TUI für Insulin, weil sie nachgewiesenermaßen Diabetiker sind. Okay. Und Insulin steht auf der Dopingliste, aber die dürfen das nehmen, weil sie Diabetiker sind und können mit Insulin World Tour und Pro Conti Tour Radrennen fahren. Oder?
Okay.
Und das ist die Diskussion, oder? Und ich denke, solange die TUI-Mechanismen bestehen, darf man niemandem sagen, der ein TUI hat, du bist ein Doper. Das ist das Gleiche, wie wenn man Patrick Lange sagt, du bist ein Drafter, weil er immer nur auf 12 Meter fährt und nie führt.
Ja.
Und ich sage, solange er auf 12 Meter fährt, ist das seine taktische Entscheidung, aber er ist nicht ein Drafter.
Ja, 100%.
Übrigens hat es, oder? Also, das ist eine taktische Entscheidung, nicht vorne zu fahren. Das ist eine andere Entscheidung als auf 10 Meter zu fahren, anstatt auf 12, oder?
Ja, 100%.
Oder? Und dementsprechend, solange die Mechanismen so bestehen, muss man sie akzeptieren. Oder? Man ist inkorrekt, wenn man sagt, jemand, der ein TUI benutzt, ist ein Doper.
Ja, also es ist halt dieses typische Schwarz-Weiß, also macht man sich halt auch zu leicht und sagt, das ist schwarz und das ist weiß und dazwischen gibt es halt nichts. Aber ich glaube, das ist allgemein gesellschaftlich, dass es wenig Graubereiche inzwischen gibt, sondern entweder du bist dafür oder dagegen. Und ja, ist halt leider Gottes wenig zugelassen. Da an der Stelle dann auch.
Ja.
Das auf jeden Fall. Aber beim Andrej Starikovic, da kam doch jetzt im Nachgang auch noch so ein bisschen, dass dann Challenge sich so ein bisschen damit reingegangen hat. Und war es nicht sogar so, dass die dann einen Teil der Prozesskosten sich damit dran beteiligt haben oder die PTO in dem Fall als Hintergrund?
Ja, also Challenge weiß ich nicht, aber die PTO hat sich dann dazu entschieden, Andrew bei der Suche oder bei der Suche nach Gerechtigkeit hat man es damals, glaube ich, in der Pressemitteilung zu unterstützen. Und das ist auch wieder sehr vielschichtig, oder? Prinzipiell, wenn man sagt, die PTO ist unsere Gewerkschaft, dann ist es eine Kernaufgabe der Gewerkschaft, für ihre Mitglieder einzustehen.
Ja, wobei das mit
gegenüber das anderen
Gewerkschaft. Pflegen. Ja, aber das Wort Gewerkschaft haben sie ja selber schon wieder kassiert. Aber ich weiß, was du meinst.
Eben, also unsere Vertreter, dann ist es nicht Gewerkschaft, einfach unsere Union. Oder? Ja. Union ist übersetzt Gewerkschaft auf Deutsch. Deshalb lasse ich das so. Oder? Für mich ist sie im Kern, sagen sie, ist es unsere Gewerkschaft. Und dann ist es die Kernaufgabe, dass sie uns unterstützen gegenüber anderen Playern. Und das ist ja, wie die Adversität gegenüber Ironman mit PTO und alles ist, da will ich mich jetzt nicht noch dazu äußern, weil das wäre dann nochmals 2 Stunden. Aber ich finde es 100% okay, wenn die PTO sagt, wir unterstützen unser Mitglied in der Suche für die Gerechtigkeit.
Ja.
Das ist wie, dass auch ein Massenmörder kriegt einen Pflichtanwalt. Und der Pflichtanwalt, wenn er dann halt ein Loch findet, dass er straffrei rauskommt, dann ist es, das ist jetzt sehr schwierig, aber der Jurist sagt dann, ja, dann ist es unser Problem, dass die Gesetze falsch waren, dass der irgendwie durchkommt. Aber wir geben dem Angeklagten einen Anwalt und der Anwalt hilft uns, nicht nur dem Angeklagten, der hilft uns, das richtige Strafmaß zu finden.
Ja.
Also, und deshalb finde ich es richtig, dass Andrew unterstützt wird von der PTO. Was ich nicht richtig finde, ist, dass das unterstützende Wort eines überführten Dopers, weil er hat, das ist so, Punkt,
ja,
wie wir vorgesagt haben, das erste Wort zum Thema Doping war der PTO. und dann das zweite Wort war ein Post, wo man Michi Weiß alles Gute zum Geburtstag gewünscht hat.
Ja, das habe ich auch gesehen und ein bisschen Kopfschmerzen.
Das ist dann einfach für mich, und da war ich nicht der Einzige, da waren, ich sage es jetzt einfach mal so, als Schweizer ist man ja ein bisschen neutral und man hat mit vielen Deutschen, die dann vielleicht nicht miteinander klarkommen, Kontakt und so und sagt, da sind mehrere Hawaii-Titel, waren da gleicher Meinung. So, was der Post da, ob der richtig oder falsch war, oder? Das, mit dem habe ich ein Problem, oder? Also, dass die PTO sichtbar kein Konzept in Anti-Doping hat nach 1,5 Jahren der Existenz, oder?
Ja, aber bei dem, also ich glaube, bei deinem Post hatte ich gesehen zu dem Thema Michi Weiß und 40. Geburtstag und musste da so ein bisschen schon sehr schmunzeln. Der Boris hatte das dann, glaube ich, auch nochmal geteilt. Mhm. Und dann auf einmal ist ja die PTO dann auch ganz schön zurückgerudert und hat es auch wieder gelöscht, was ich aber auch dann...
Ja, aber löscht ist also schon mal das schwächste aller Statements, oder?
Ja.
Und ich habe öffentlich ja dann das Board angerufen, weil ich ganz ehrlich gesagt... Ich war schon längere Zeit frustriert, nur schon eben Gewerkschaft oder nicht. Aber wenn man zusammenrechnet, wie viele $1,000 an Michi Weiß gezahlt wurden, ich sage es jetzt mal von uns, weil es unsere Gewerkschaft ist. Das sagen Sie, das möchte die PTO auch, dass wir von wir sprechen.
Ja.
Oder? Und ich finde die Idee der PTO super, die Grundidee.
Ja.
Und dann spreche ich auch von wir. Das heißt, dass ich Michi Weiß Geld gezahlt habe. Oder? Und mit dem habe ich ein Problem. Und ich weiß, dass ganz viele andere Athleten auch ein Problem damit haben. Und ich weiß auch, dass es juristisch und sportrechtlich 100% haltbar wäre, da eine andere Linie zu fahren. Und dass man aktiv sich jetzt schon 1,5 Jahre dagegen entschieden hat. Und damit habe ich ein großes Problem und damit habe ich bis an die oberste Stufe von der PTO gesagt, dass das ändern muss und dass ich sonst das Gefäß der PTO für nicht als haltbar erachte.
Ja, also du hattest ja, glaube ich, auch dazu, ich glaube, 7 oder 8 Stories auf Instagram nochmal, wo du quasi deine Forderung öffentlich gemacht hast, seitens oder an die PTO.
Ja, ich habe jetzt 7 Punkte einfach für die PTO zusammengefasst, oder was ich finde, dass eigentlich, was man machen könnte, wenn man wirklich ein Anti-Doping-Konzept haben möchte. Und das Problem ist ja eigentlich, dass Man kann es ja so sagen, der Post von Michi, das war ein Social Media irgendwie Praktikant, der einfach da das gepostet hat und nicht mal weiß, wer ein Triathlet ist wahrscheinlich, oder? Das ist irgendwie, und das ist einfach ein Fuck-up auf der Social Media Ebene. Aber letzten Endes das Fuck-up in der Social Media Team ist der Beweis dafür, dass die PTO kein Anti-Doping-Konzept hat. Oder keines, das noch bis jetzt steht. Und dann haben sie das Anti-Fraud-Committee und alles, wo man am Anfang sieht, Namen, die drin sind, nicht weiß, wie die reinkamen, und jetzt sieht man andere Namen, die drin sind, und dann hört man, wie sie Hunderttausende von Dollar ausgeben für Tests. Und ich da habe dann einfach mal gesagt, schau mal, das haben sie bei der Tour de France 2008 schon probiert, und da sind sie immer noch nicht weiter, oder? Ja. Also ich habe dann eigentlich 7 Punkte aufgezeichnet, und ich wollte sagen, dass ich habe den Cut dort gemacht, wo Athleten mehr als 12 Monate gesperrt waren, oder? Ja. Also, weil ich irgendwie auch sagen muss, oder wir sind, man muss, wenn man einmal zu schnell Auto gefahren ist, dann kriegt man danach nicht jedes Mal eine Busse, wenn man ins Auto sitzt. Ja. Oder irgendwann ist es auch gut, so, oder mit der Sühne. Ja. Und eben das ist auch wieder so das Emotionale, dass man da als Sportler rausnehmen muss. Ich habe gesagt, dass Athleten, die gesperrt waren für länger als 12 Monate, dürfen wieder in die PTO reinkommen, aber dass die Membership, die muss vom PTO Board genehmigt werden. Also es gibt ja dann auch besonders dumme Fälle, die nur eines Jahr Sperre kriegen und dann noch dazu sagen, fast schon wie die russischen Schwimmer, haha, nur ein Jahr, haha, ich bin trainiere jetzt irgendwo in Sibirien und komme dann wieder zurück wie ein Monster, dass man solche Leute dann doch noch aktiv nicht mehr Mitglied sein lassen darf. Dass solche Athleten PTO-Races starten dürfen, wie alle anderen auch, wenn sie sich qualifizieren, finde ich okay, weil sie haben ihre Sperre abgesessen und die Sperre, hoffen wir mal, war gerecht. Ich finde, dass sie nicht befähigt sind, Wildcards zu kriegen für irgendwelche Rennen. Ja. Oder weil Wildcards ein bewusster Entscheid ist der Organisation, und ich finde, es genügend saubere Athleten gibt, die eine Wildcard verdient hätten.
Auf jeden Fall, ja.
Dass sie keine finanziellen Benefits kriegen von der PTO, außer Preisgeld. Also das heißt, Jahresbonus, aufgrund des World Rankings, dass das nicht ausgezahlt, oder ein Schwangerschaftsbonus zum Beispiel, dass das nicht ausgezahlt werden dürfte. Also, Entschuldigung, nicht Schwangerschaftsbonus, Schwangerschaftsentschädigung, die PTO zahlt. Also eine gedopte Athletin bekäme Mutterschaftsurlaub nicht bezahlt. Das Preisgeld, das haben sie verdient, und eben da die Sühne, die ist getätigt durch eigentlich den Qualifikationsprozess. Oder? Dann sage ich, habe ich explizit drin, dass 20% des PTO-Preisgeldes abgezogen wird und in Anti-Doping-Ausbildung investiert wird. Von der PTO, also in Kurse für uns Athleten, für Junioren, so für Kampagnen, wo man die nächste Generation als sauber erzielen möchte.
Ja.
Dass Bilder auf keiner PTO-Plattform benutzt werden dürfen, außer auf Podiumbildern. Und dass die PTO-Website das Profil eigentlich des Mitglieds und des World Rankings nur mit Name und Ranking macht. Und das ist aktuell kann man schauen, oder und hat Leute, die als Beispiel ist das einfach, Michi ist jetzt halt mal der Prügelknabe, Michi ist da drauf, wird da groß abgefeiert. Der Instagram-Post ist zwar gelöscht, aber auf der Website wird er weiter abgefeiert, oder?
Okay.
Und wie das geht, ist eigentlich einfach. Wir sind das ist Vertragsfreiheit von der PTO. Ja. Die PTO, die kann selber entscheiden, wen sie starten lässt und wer nicht. Prinzipiell. Das ist in Amerika haben sie ja den Fall zum Beispiel, dass ein Bäcker einem schwulen Pärchen keine Hochzeitstorte machen muss.
Okay.
Und das ist einfach, das will der Bäcker nicht, also dann gehen die halt anderen. Oder? Und bei der PTO ist es genau das Gleiche. Wir, PTO, können entscheiden, wer an unserem Rennen teilnimmt. Ja. Also, wir könnten sagen, I don't like his face, ich will ihn nicht an unseren Rennen, Punkt. Es ist 100% wasserdicht, das hat das IOC mit einem russischen Langläufer so gemacht. Und das IOC ist noch viel staatlicher, wo noch viel mehr so die Grundrechte, sagen wir, Drittwirkung da wäre. Oder?
Ja.
Also in der Schweiz würde man Vereinsfreiheit sagen, und das IOC kann aufgrund der Vereinsfreiheit machen, was es will.
Ja, also hätte man solchen Athleten auch...
Vereinfacht gesagt, oder? Und vereinfacht ist ja immer falsch, aber...
Ja, also, ich weiß schon. Aber hätte man solchen Athleten von vornherein auch schon die Mitgliedschaft verwehren können?
Ja.
Das war so meine Idee, dass man sagt, ich meine, das ist ja eine Neugründung und wenn ich irgendwas gründe, sei es jetzt ein Verein oder sonst irgendwas, wenn ich die Feier bezahle, kann ich auch bestimmen, wer da Mitglied ist und wer nicht.
Ja, kann man. Ich denke mehr, dass da schwierig war. Also ich denke, also das kann man, Antwort auf deine Frage, aber das Problem ist, oder irgendwann musst du ja so den Grundkodex so für deinen Umgang mit Ex-Dopern oder mit Dopern machen. Und wenn du von Anfang an einfach sehr willkürlich, einfach sagst, du und du, ihr dürft nicht Mitglied sein.
Ja.
Oder? Dann ist so, oder? Warum nicht?
Ja, das wäre auch wieder dieses Schwarz-Weiß.
Finde ich den Approach richtig, dass am Anfang alle dabei waren, aber jetzt anderthalb Jahre danach, wenn man den Triathlon revolutionieren will, dann hätte man mal da auch mal beginnen sollen.
Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Aus meiner Sicht ist das eindeutig zu lang für das Geld, das da drin ist in der PTO, dass da noch nichts ging. Und über Dry Blood Samples und all das Zeugs, wie sie sich da verteidigen, wie sie da die Vorreiter sind von Virtual Doping Control über Zoom und all das Zeugs, da muss ich einfach sagen, das ist ganz technisch, aber das habe ich auch der PTO dann intern in einem Mailverkehr erklärt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Doping verhindert. Das eine ist, das Risiko erhöhen.
Ja.
The reward outweighs the risk aktuell im Doping. Deshalb gibt es Doper. Und dann kann man das Risiko erhöhen. Und das machen sie, wenn sie mehr Tests machen. Punkt. Das ist okay. Das ist sehr teuer. Und technisch, man ist einfach immer noch einen Schritt hinter den Dopern. Ja. Das ist einfach so. Punkt. Da kann mir jeder sagen, was es will. Das geht nicht. Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Und dann das Zweite ist, dass man den Reward oder weniger groß machen kann, wenn man dopt. Und das ist eben das, was ich gesagt habe, oder? Dass man danach die Möglichkeiten nutzt, die man hat, dass eben das Doping sich nicht lohnt. Oder? Ich habe der PTO das ganz direkt gesagt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt der? Thomas Steger, der Österreicher.
Ja.
Der Junge, oder?
Ja.
Super Typ, Riesentalent, oder?
Ja.
Was ist das Zeichen an Thomas Steger, wenn sein Nationalmannschaftskollege Michi Weiss gedopt, einfach nach dem Dopingtest weiter abgefeiert wird?
Ja, oder? Dass wenig Lerneffekt da sei. Ja.
Oder? Das Zeichen ist, schau mal, ob es dich erwischt und wenn es dich erwischt hat, sitzt du eine Stunde raus und dann kommst du wieder. Oder? Anstatt zu sagen, hey, das einfach, ich sage ja nicht, dass die mit einem mit einem roten Kreis hier auf der Uniform mit ich war mal Doper starten müssen. Aber einfach, dass es eine gewisse Ächtung gibt und aus unserem Kreis, oder?
Ja.
Den Kreis möchte ich dann auch noch erhöhen, dass nicht nur die Athleten das machen, sondern auch die Fans, die Presse oder und die Marken. Ich habe auch schon mal gesagt, welche Marke, was ist der Gedankengang einer Marke, die sagt, ich sponsere einen, der gedopt war? Das muss mir mal jemand erklären. Also die Marketingentscheidung, das muss mir mal jemand sagen.
Ja, das geht so lange gut, bis es... Ja, ich bin da auch, was manche Sachen angeht, wirklich sprachlos, aber solche Leute finden ja trotz allem offenbar immer wieder Leute und können sie überzeugen. ja, die sie dann sponsern. Also sei es jetzt, auch wenn es mir leid tut, der Michi Weiß, gibt ja noch genügend andere Leute, die dann derartige Sponsoren finden, die sie dann unterstützen. Aber genau da wäre halt das Nächste, was du auch gesagt hast, dass da auch da ein Umdenken einfach stattfinden muss.
Ja, ja.
Du hattest glaube ich, angemahnt, dass nicht mit denen geworben werden soll oder sonst irgendwas. War da nicht noch irgendwie ein Meinungsbild von dir? Oder war das jetzt,
was ja, du auf Instagram geteilt hast? Es war,
also war einfach bloß...
Ja, es ist gerade so ein bisschen zusammengekommen. Ja, also vor einer Woche hat, also ich bin angemeldet für den 73 Dubai, der in 3 Wochen stattfindet, so 4 Wochen. Und die haben uns ja gefragt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, so, hey, schickt uns ein Foto und ein Quote, wenn ihr möchtet, dann announcen wir euren Start.
Oder? Ja.
Und dann haben die auch wieder Michi Weiß genannt, hey, ich freue mich, und mit einem Foto von ihm, your fellow pro Michi Weiß race, und he's looking forward und bla bla bla. Und dann habe ich ihnen einfach gesagt, hey, schaut mal, ich will einfach nicht der nächste Eintrag sein, der nach ihm kommt, bitte benutzt mein Foto nicht. Ja. Und ich denke, ja, man kann jetzt sagen, ja, du Vollidiot, du hättest jetzt auf der Seite von Dubai gratis Werbung gehabt für deine Sponsoren. Stimmt.
Ja.
Aber wenn ich das nicht mache, dann ändert sich für die nächste Generation nichts. Und wenn jeder Profi das genau gleiche geschrieben hätte wie ich, ich will mein Foto nicht benutzt sehen nach dem Foto von Michi Weiß, dann hätte es ein Umdenken gegeben.
Oder? Ja.
Und wir haben es in der Hand, oder?
Ja. Das stimmt. Aber würdest du das denn auch, also wir haben ja auch beide gesagt, dass eigentlich so dieses Schwarz- und Weiß-Denken schädlich ist für vieles insgesamt, jetzt vom Sport abgesehen. Aber würdest du denn auch sagen, weil vieles ist ja komplett festgelegt, wenn jetzt jemand dopt, wie jetzt EPO, Erstvergehen sind ja, glaube ich, 2 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann, also je nachdem, kann mehr werden, aber du kannst ja deine Strafe auch reduzieren, was das angeht. Es ist ja auch immer eine ganz schnelle, wie sagt man, dieses Thema lebenslange Sperre. Mhm. Weiß halt nicht, ob das überhaupt gangbar und machbar wäre, weil ja viele immer mit den Sachen, das käme mit einem Berufsverbot gleich und. Meine Meinung ist da so ein bisschen, wenn du so Sachen nimmst, wie jetzt EPO, wo du auch wirklich aktiv mit Spritzen arbeiten musst oder. Also es gibt ja wenige, die, wenn sie schon sowas, Gott weiß warum, zu Hause haben, auch noch so doof auf eine Spritze fallen, dass es dann injiziert ist. Weiß halt nicht, ob das dann zu krass ist, Leute auch bei einem Erstvergehen notfalls lebenslang zu sperren. Aber vielleicht brauchst du auch manchmal irgendwie, ja, einfach ein Statement. Und einer muss immer irgendwo der Erste sein, der dann halt in dem Fall über die Klinge springen muss. Ich weiß ja nicht, wie du das aus Sportler- und Juristensicht siehst.
Ja, ich finde, also eben die Schreie nach dem Lifelong Ban, ich verstehe sie 100%. Oder ich verstehe es als Sportler. Ich sehe es komplex. Das Erste ist mal, weißt du, Michi Weiß muss ja unseren Sport lieben, wenn er noch, also er ist jetzt halt einfach unser Beispiel, weil es in unserem Sprachraum ist er bekannt, für ein bekannter Fall. Er muss ja unseren Sport lieben, dass er immer noch dabei ist, oder auch mit seinem Alter. Und das will ich ihm auch nicht absprechen. Und ich glaube, die Passion für den Sport ist da. Wieso ist er dann in dem Sport noch dabei, wenn er mit seiner Präsenz ihm schädigt, oder?
Ja.
Das ist meine Frage, oder? Wenn ich meinem Sport so schädigen würde, wenn ich dem Triathlon so schädigen würde, wie er es tut, dann würde ich mich aus der Szene herausziehen, weil das mir wehtun würde, zu sehen, wie der Sport leidet. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass er wirklich das nicht sieht, dass er dem Sport schädigt. Seine Präsenz schädigt dem Sport. Das ist meine Grundaussage. Und das ist etwas, das ich einfach mir überlege, wieso dass Leute, die unseren Sport lieben, das nicht sehen und sich selber zurückziehen, oder? Weil das ist mehr eine philosophische Frage, oder? Und das andere ist eben, prinzipiell ist die Erststrafe ja 4 Jahre.
Okay. Aber
das ist ja, das ist, also das magst, ja, das wird fast nie gesprochen, weil das wirklich der absolute klare Vorsatz benötigt, so wirklich das ganz krasse, übermäßige, also eben genau das, was der Starkovic eigentlich noch gemacht hat, so, ja, ich weiß, dass ich verletze, oder sogar noch gesprochen hat mit der Dopingbehörde und dann noch macht, oder so.
Ja.
Also, ich finde, in einem emotional geführten Themabereich wie Sport, finde ich, hat die Lebenssperre ihre Berechtigung. Das Berufsverbot, das juristisch durchzubringen, eben es, ich denke, aktuell bin ich nicht der Meinung, dass man für eine Erstsperre, die lebenslang ist, lobbyieren soll, aber ich bin sicher dafür, dass die Dopingsperren verlängert werden sollen, weil es jetzt ja auch deutlich mehr wissenschaftliche Studien gibt, die zeigen, dass der Effekt von Doping noch sehr lange nachweisbar ist, also der auf die Leistung. Und ja, zum Teil die 2 Jahre Pause nicht genügen,
ausreichen,
das Playing Field wieder so zu neutralisieren. Und deshalb glaube ich, dass wenn man da den Hebel ansetzt und prinzipiell für längere Minimalsperren sich einsteht, dass das der richtige Weg ist. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass auch ein gewisses Maß an Vergeben auch im Sport, ja, auch im Sport da sein soll. Eben, ich habe es ja vorher gesagt, Starkovic ist einfach positiv auf Dummheit gewesen, oder? Der wollte nicht einen kompetitiven Vorteil.
Ja.
Der wollte einfach gesund werden und hat dann sein Hirn ausgeschaltet. Solche Fälle sind für mich, das wäre falsch, eine lebenslange Sperre oder als erste Sperre einzusetzen.
Ja.
Whereabouts so, oder dann eben, ja, manchmal, es gibt Fälle, wo das ja dann auf 1 Jahr, also Supplemente, verunreinigte Supplemente, das ist ja dann schon mal eine extrem hohe Schwelle, die man da überschreiten muss, zum zeigen, dass es wirklich ein Supplement war und alles, oder? Und auch da denke ich, wenn einer wirklich nachweisen kann, hey, ich habe wirklich die falsche Tablette genommen, X, Y und Z und alles, ich habe alles getestet und ich kriege das Jahr, das fände ich auch falsch, wenn der lebenslang kriegen würde.
Ja, oder? Nein, also nicht jetzt falsch verstehen, dass das klang jetzt von mir vielleicht auch zu sehr schwarz-weiß, dass jetzt jedes Erstvergehen sofort mit lebenslang gesperrt wird, weil es gibt ja auch wirklich dieses Thema Verunreinigung, wo auch Leute Pech gehabt haben oder einfach nicht genügend aufgepasst haben, sagen wir es mal so. Aber da finde ich dieses Anti-Doping-System mit seinen Strafen vielleicht auch zu starr, dass wenn jetzt wirklich, um mal beim Thema EPO zu bleiben oder Blutdoping, wenn das jetzt nachgewiesen ist, dass man bei sowas dann sofort überlegen könnte, lebenslang sperren. Und wenn jetzt jemand nachweisen kann, er hat ein verunreinigtes Proteinpulver oder keine Ahnung, da einfach den Fehler gemacht, dann das auch zu sanktionieren. Aber dass das dieses starre Korsett, was es da aktuell gibt, dieses einfach ein bisschen zu entzerren und da, ja, wie gesagt, bei schweren Vergehen sofort raus und leichtere Vergehen
in Anführungsstrichen. Ich verstehe dich und ich sehe den Sportleraspekt dazu. Ja. Ich würde aktuell aber viel mehr in den 7 Punkten, die ich der PTO zum Beispiel vorgeschlagen habe, ansetzen. Also ich würde die Rückkehr erlauben, aber die Rückkehr sehr hart machen.
Ja.
Oder weil das fast je nachdem noch das krassere Signal ist, oder? So, wenn du einen du darfst schon zurückkommen, aber wir werden dich jeden Tag spüren lassen, dass du mal was Falsches gemacht hast, oder?
Ja.
So, ich denke, das, was ich der PTO vorgeschlagen habe, das müsste man so machen, dass wir uns für das einsetzen, wir Athleten, und sagen, Wir starten nur noch an Rennen, die das gleiche 7-Punkte-System umsetzen.
Ja.
Weil dann hast du jedem anderen, also jedem Dritten, juristisch gesagt, deine Regeln aufgedrückt.
Ja.
Oder? Stell dir vor, Iron Man weigert sich, oder Iron Man macht eine Titelstory mit Starkovitz. Nächstes. Gut, ja. Selbst Starkovitz wäre 12 Monate, das wäre gerade noch, das dürften sie, aber mit irgendjemand anderem. Oder? In Amerika könnte man ja noch sagen, Lance Armstrong. Oder?
Ja.
Die machen Armstrong bei uns als 56. männlicher Starter auf den Pier drauf und aufs Titelbild vom Iron Man Heft, oder? Und wir könnten dann sagen, hey, wir wollen das nicht. Wir wollen das Rennen, wo wir starten, wo alle, wo PTO-Member starten, die Regeln eingehalten werden, oder? Und ja. Dann hast du eigentlich mega billig, ohne dass du als PTO Hunderttausende von Dollar in die Hand nimmst für Dopingtests, hast du das Niveau der Dopingbekämpfung im ganzen Sport mit 7 Sätzen, die ich übrigens in 10 Minuten aufgeschrieben habe nach dem Lauftraining, und nicht 1,5 Jahre gewartet habe.
Ja.
So, und das ist einfach noch mein Frustrationspotenzial. Da hast du mit den 7 Sätzen hast du weltweit das Anti-Doping-System in deinem Sport revolutioniert.
Ja.
Ohne einen Franken in die Hand zu nehmen. Und das übrigens, das hatte ich eine Vorlesung von einem UEFA-Professor. Bei UEFA haben sie Regeln gemacht für Financial Fair Play. Die gelten ja eigentlich nur für Champions League-Mitglieder, also Champions League-Teilnehmer. Aber jeder Verband will ja, dass ihre Sieger an der Champions League teilnehmen dürfen und deshalb müssen sie schauen, dass sie die Regeln einhalten. Also hat jeder Verband national die Regeln der UEFA übernommen, damit alle ihre Clubs die Regeln des Financial Fair Plays haben, dass wenn sie dann gewinnen in der nationalen Meisterschaft, eben dann auch an die Champions League dürfen und dort compliant sind.
Ja.
Also die UEFA hat nur gesagt, ey, wir setzen nur die Regeln für die Champions League. Was ihr macht, ist uns egal.
Oder? Ja.
Aber im gleichen Moment, oder, haben sie jedem nationalen Verband ein Regelwerk aufgedrückt. Oder? Und das könnten wir, PTO, eben auch. Oder?
Wenn der Wille da wäre.
Der Wille ist da bei den Athleten.
Ja, aber bei denen...
100%.
Die... Ja, also, das auf jeden Fall.
Und auch die Frustration in der aktuellen Situation ist groß. Ich will immer auch wieder sagen, so viel wie ich sie kritisiere, die PTO, der Grundgedanke finde ich richtig spannend und ich glaube auch, dass er eine Chance hat zu funktionieren. Also deshalb bin ich auch Mitglied.
Ja.
Also ich kritisiere einen Punkt. Ich gehe mich da nicht in irgendwelche Marketinggeschichten einmischen oder wirtschaftliche Dinge, da habe ich keine Ahnung. Aber der Punkt bei Doping, den kritisiere ich und den kritisiere ich auch gerne offen, weil er eben, ich glaube, weil es wichtig ist, ich habe das auch immer wieder geschrieben, was die PTO braucht, ist ja der Rückhalt der Athleten, um zu funktionieren. Und ich sehe den Rückhalt bei den Athleten bröckeln, wenn da nichts passiert. Und deshalb setze ich mich auch so ein. Und da habe ich mit Boris gesprochen, oder? Ich mache das, wir haben jetzt eine Stunde geredet, oder respektive ich habe
50 Minuten
geredet. Absolut. Weil das mir am Herzen liegt, oder?
Ja.
Deshalb mache ich das. Ich könnte auch einfach nur auf der faulen Haut liegen und sagen, hey, ich kriege jedes Jahr einen Bonus der PTO, ist mir eigentlich egal. Und solange mache ich das auch nicht mehr und nach mir die Sinnflut, oder?
Ja.
Aber irgendwie denke ich, wäre es schade, wir haben eine Plattform und eine Chance mit der PTO und die müssen wir wahrnehmen.
Das ist ein sehr, sehr guter Aufruf, aber wie war denn der, oder hast du eine Antwort schon bekommen von der PTO?
Ja, wir hatten da jetzt einen regen Austausch und ich bin jetzt gespannt, ob da was passiert. Aber das war definitiv sehr engagiert, beidseitig. Ich denke, ich habe da schon ein bisschen was geweckt. Wir hatten ja auch vor 2-3 Wochen, da kam ja so eine Umfrage über unsere Meinung über Anti-Doping. Aus meiner Sicht wurden da nicht die richtigen Fragen gestellt, aber egal, es passiert was. Also Ich habe noch viele andere Fragen, die noch nicht gelöst sind, aber ich sehe einen Schritt da und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen weitere Schritte sehe. Und okay. Ich bin nicht einer, der einfach nur seine Meinung umgesetzt sehen will. Ich gebe der PTO, wie gesagt, die Chance. Ich denke, es ist eine Möglichkeit für unseren Sport, aber es muss jetzt was passieren.
Ja, also bis oder der Vorschuss oder diese Vorschusslorbeeren sind halt auch irgendwann schnell aufgebraucht. Ja. Und wie gesagt, wenn die Frustration bei vielen schon dann immer größer wird, irgendwann ja, kann halt passieren, dass es dann insgesamt vor den Baum geht und dann eigentlich ein gut gemeintes Projekt ja, sich selber beerdigt.
Genau, ja. Das wäre sehr schade und ich glaube, beerdigt wird es ja, das haben wir ja da bei dem PTO-Call, haben Sie das ja gesagt und das ist ja auch öffentlich das Wichtigste, das was die PTO trägt, ist der Zusammenhang zwischen den Athleten, oder? Ja. Dass die Athleten hinter der PTO stehen und dass wir eben die PTO sind und wir sind sie nur, wenn da jetzt was passiert. Weil da haben große Namen und kleine Namen und viele außerhalb sich gefragt, was da los ist.
Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Lass uns noch ganz kurz vielleicht einen Blick auf die ersten Wettkämpfe, die dann hoffentlich kommen, auch kurz werfen, weil du vorhin auch den 73 Dubai angesprochen hast. Du bist da in der Vorbereitung. Das wird wahrscheinlich auch dein erstes Rennen sein. Hast du schon ungefähr zumindest eine Idee, einen Plan zu haben für dieses Jahr? Ist ja fast genauso schwer wie letztes Jahr.
Ja, wir Schweizer machen einfach die Grenze dicht und dann machen wir Ironman Switzerland.
Okay.
Ja, Roni Rudi, Philipp und Sani Hürzeler und ich, das gibt schon ein gutes Rennen, da brauchen wir euch nicht.
Ne? Okay. Fast
also, ich habe meinen Titel zu verteidigen beim Ironman Switzerland, der dieses Jahr das erste Mal in Thun stattfinden wird. Ich habe große Hoffnung, dass sich die Situation langsam entspannt. Ich denke auch, dass wir als Menschheit oder Veranstalter alle viel gelernt haben, ja. Wie man auch in der jetzigen Situation sicher Rennen durchführen kann. Das ist das Ziel fürs Jahr bei mir. Dubai 73, wenn da die ganze Norweger Horde am Start ist. Da habe ich meinen Speed aus der ITU-Zeit wohl leider schon sehr weit unten begraben, dass ich da irgendwas dann mitreden könnte. Aber das wird. Ich freue mich wieder mal auf ein Rennen, definitiv. Aber das Hauptziel, das wird der Ironman Switzerland am 11. Juli sein. Ja.
Okay. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich habe den auch zumindest so ein
du
bisschen...
Du warst ja, Blick. Genau, 2019 warst du ja, waren wir zusammen dann in der Wechselzone.
Ja, genau.
Ja, genau. In der zweiten Wechselzone, ja.
Ja, Thun soll ja auch sehr, sehr schön sein. Ich bin selber mal gespannt und hoffe...
Es ist sehr schön, aber die Strecke, also ich denke zu Zürich, du warst ja 2019 warst du in Zürich, ja, da waren wir... Ja. Das war ja da die sehr harte Version, also die härteste Version, die ich damals gefahren bin, noch mit den zwei Extra-Steigungen. Da waren wir, was war das so, 4,35 auf dem Rad oder etwa? Oder
4,40 fast.
Ja. Ja, also ich denke, Thun ist nochmals 5 Minuten langsamer. Okay. Wenn nicht sogar mehr. Also ist richtig hart. Ist so klassisch europäisch, würde ich es mal so nennen. Also man muss Rad fahren können. Das finde ich cool, freue ich mich sehr.
Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Worth, aber sag es ihm nicht.
Ja, im Zweifel startet er jedes Rennen.
Ja, genau, ja.
Ja. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Drücke uns allen Triathlon-Profis da die Daumen, dass die PTO da noch mehr auch von deinem Engagement lebt und da vielleicht noch mehr sich auch von dir beraten lässt. Und ja, also ist es zumindest Tippgeber oder sonst irgendwas, aber es ist ja schon wichtig, dass da Athleten, die da auch ein sehr, sehr hohes Fachwissen haben, sich dahingehend mit einbringen, weil ja dann der Benefit für alle sehr, sehr groß ist. Von daher ja, kann der ein oder andere vielleicht auch beim Rennen, wenn er dich sieht, sich nochmal extra bedanken, ohne dass er dich mit Absicht vorlässt, aber in der Wechselzone zumindest schon mal Danke sagen.
Ja, das kann man auch außerhalb des Rennens regeln und das mache ich ja gerne.
Genau,
Ja,
Sehr
cool.
schön. Jan, ich danke dir recht herzlich. Und
Danke
ja,
dir auch.
bis hoffentlich im Sommer irgendwann.
Genau, ja.
Bis dahin dann. Ciao.
Ciao.